Free FM. 15 Uhr Radio Free FM und wir sind hier wieder mit der Reihe Vielfalt Leben in Ulm in der einen Welt. Das Projekt Vielfalt Leben in Ulm in der einen Welt möchte Stereotypen abbauen und für Vielfalt sorgen und ist gegen Rassismus und Diskriminierung. Und dafür haben wir auch sehr, sehr viele interessante Gäste jede Woche da. Und einer der Gäste, die wir heute haben, arbeitet beim Demokratiezentrum Baden-Württemberg und hat den Namen Cord Dettes. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Und du hast noch jemanden mitgebracht, Otto Sommer. Du bist Jugendbeauftragter in Gammertingen im Kreis Sigmaringen. Und sag auch erstmal Hallo. Hi, Otto.
Hi.
Hi. Ihr beide macht Vorträge zu rechter Musik und bietet Workshops an. Einer davon ist der Workshop Rechter Hip-Hop, wie der Deutschrap seine Unschuld verlor. Ich muss sagen, der Titel stößt mir als Verbundener der Hip-Hop-Szene und der ganzen Kultur ein bisschen auf. Es gibt rechte Musik, das weiß ich, aber warum Deutschrap die Unschuld verloren hat, beziehungsweise wird man in dieser Kultur erst angehört, wenn sich Rechte an dem Genre vergehen, das habe ich nicht ganz verstanden. Erklärt mir doch einfach mal die Überschrift eures Titels in neuen Workshops.
Okay, also die Idee, da muss man vielleicht ein bisschen auch wirklich sich entschuldigen bei all den Hip-Hop-Fans. Das war nicht so gemeint, dass wir jetzt irgendwie da sitzen würden und sagen würden so, der Hip-Hop und der Rap hat generell ein Problem, sondern es ging uns eigentlich mit diesem Titel eigentlich eher darum, dass wir Hip-Hop und vor allem eben deutschen Hip-Hop, deutschen Rap oftmals eher in einer sehr kritischen und aber eher auch positiv kritischen Art und Weise wahrgenommen haben. Klar, Gangster-Rap hat wieder seine ganz eigenen Problematiken, aber es gab schon immer viele Themen, wo ich auch ganz speziell immer das Gefühl hatte, dass hier Künstler doch auch berechtigte Kritik irgendwie auch äußern und auch den Finger manchmal in eine Wunde legen, wo man nochmal auch als gerade als Jugendarbeiter, die wir ja sind, der Otto und ich, drüber nachdenken müssen und das irgendwie auch ernst nehmen müssen, warum sich junge Menschen dem hingezogen fühlen. Und dass er jetzt seine Unschuld verloren hat, ist, dass er soll eigentlich nur Ausdruck sein, dass er jetzt quasi instrumentalisiert wird. Und zwar instrumentalisiert wird von neurechten Gruppierungen, die das quasi versuchen, um in einem, so nennt man das, in einem vorpolitischen Raum quasi politische Themen zu setzen mit einer gewissen Zielrichtung und mit einer gewissen klaren Zielsetzung, die da dahinter steht. Und deswegen hatten wir diesen Titel so für uns quasi entwickelt. Das heißt eben, dass hier nicht mehr Künstler Kritik üben, sondern dass es quasi eher um eine Instrumentalisierung von politischen Kreisen geht von Leuten, die ein klares Ziel haben und hier quasi den Hip-Hop dann benutzen.
Rap-Musik ist ja gerade in den letzten paar Jahren, glaube ich, die erfolgreichste und umsatzstärkste Musikrichtung geworden, auch gerade in Deutschland. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum solche Rapper, die schwierige Inhalte verbreiten, diese Musik gewählt haben. Aber wann ging das denn los mit den ersten Rappern, die solche Inhalte verbreitet haben?
Also jetzt aktuell von unseren Recherchen aus, wo wir gerade aktuell stehen, wobei wir auch in dem Falle sagen müssen, wir sind dabei, immer wieder auch neue Aspekte festzustellen und sind dabei, gerade das alles irgendwie auch zusammenzubauen und uns da ein klares Bild zu schaffen, wie es wirklich gewesen ist oder wahrscheinlich gewesen ist. Und nach unseren Recherchen liegt der Startpunkt ungefähr um 2005, wo das quasi angefangen hat. Allerdings zu diesem Zeitpunkt war das eher so, dass eben junge Menschen, Künstler den Hip-Hop und den Rap genutzt haben, um quasi hier erstmal noch einfach ihre Sicht auf die Welt quasi darzulegen. Das war noch nicht so sehr, dass das schon instrumentalisiert war, sondern haben einfach gewisse Künstler angefangen, junge Menschen gewisse Sachen zu texten und diese Musik zu machen. Und das wurde dann erst später quasi aufgegriffen, aber genauer kann das eigentlich der Otto ganz gut erklären, wie es also quasi noch losging.
Genau, also 2005 kann man so sagen wir mal so ganz grob als Anfänge des NS-Rap, also so des nationalsozialistischen Raps hier in Deutschland genannt werden. Damals hat es angefangen, es waren eigentlich nur vereinzelt Künstler, die auch wirklich keinerlei Respekt in der Szene, so in der Hip-Hop-Kultur eigentlich bekommen haben. Ganz im Gegenteil, es waren dann zum Beispiel, einer der bekanntesten heute dürfte Max Damage sein. Max Damage war zum Beispiel einer von denen, der seinerzeit damals, als er angefangen hat, 2006, 2007, auch in autonomen Zentren gespielt hat. Und da eben bei seinen Auftritten sich gerne mal an Themen vergriffen hat, die man so in autonomen Zentren besser vielleicht nicht so ansprechen sollte. Und daraufhin hat er entsprechend von der linken Szene natürlich viel Gegenwind bekommen und hatte sich dann innerhalb weniger Monate beziehungsweise ein, zwei Jahre tatsächlich so den Rechten angeschlossen. So. Und seitdem sind seine Texte aber, also sie haben seitdem definitiv eine andere Qualität.
Ja, ich probiere jetzt, wäre super, wenn ihr euch auch ein bisschen dran haltet, einfach die Namen vielleicht, wenn es nicht anders geht, natürlich sagen, aber ansonsten eigentlich eher die Namen herauslassen, weil ich will auch den NS-Rapper eigentlich keine Plattform hier bieten. Zu der Sache, dass es sich etabliert hat und die Musik wird ja auch ein bisschen professioneller, also mittlerweile kann ja auch jeder schnell ein Video drehen. Hat verschiedene Kanäle zur Verfügung. Wie hat sich das denn so etabliert auf einmal, dass es so viele auf einmal gibt? Also es gibt ja jetzt so 5 Stück, fallen mir jetzt spontan ein, aber was nützen die für Mechanismen?
Was nützen die für Mechanismen? Also zum einen mal muss man dazu sagen, dass es so ungefähr 2014, 2015, 2016 die Szene durchaus noch mal ein bisschen Aufwind bekommen hat, durch einen neuen Rapper, der da reingekommen ist und seinen Job leider auch nicht allzu schlecht macht. Tatsächlich so, die Beats haben einfach eine Qualität und er hat auch einen Flow, ich sag mal so, das kann man sich schon anhören, also auch wenn die inhaltlich genau, und das war so eigentlich einer von den Künstlern, die es tatsächlich geschafft haben, so diesen rechten Hip-Hop so aus der Nische rauszuholen. Und so kam es tatsächlich auch dazu, dass im Jahr 2019 der entsprechende Künstler die Charts gestürmt hat und in den Top 10 mit drin war für mehrere Wochen.
Dazu kommt aber zum anderen, dass eben im Hintergrund es gewisse Netzwerke gibt und gewisse Unterstützer gibt. Also besagter Künstler, den der Otto gerade gemeint hat, steht eben in ganz engem Kontakt zur identitären Bewegung beziehungsweise wird von der identitären Bewegung unterstützt, von anderen Neurechten Gruppen unterstützt, ne, 1% zum Beispiel, buttern da auch richtig Geld rein in diese Szene. Und was den Künstlern wirklich Auftrieb gegeben hat, ist schlicht und ergreifend auch die sozialen Medien, die sozialen Netzwerke. Das darf man schon wirklich nicht vergessen. Gewisse Songs und Videos auf YouTube zu platzieren oder auf anderen oder über Facebook oder Instagram oder wie auch immer, hier quasi ein Netzwerk zu schaffen und verbreitet zu werden, ist wesentlich einfacher und marketingtechnisch wesentlich einfacher, glaube ich, als das früher der Fall war. Also da eine gewisse Reichweite zu erzielen vor einigen Jahren, hatte doch eine gewisse Schwierigkeit, ne? Und auch die Kosten waren noch mal ganz andere. Also ich kenne das ja selber noch, als wir früher, also in meiner eigenen Punkband quasi CDs gemacht haben, das hat richtig Geld gekostet, ne? Bis wir die gepresst hatten und was weiß ich was. Und dann haben wir das noch überhaupt nicht unter die Leute gebracht gehabt. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir einfach ganz deutlich sehen müssen, dass hier Künstler quasi eine gewisse Unterstützung erfahren, auch eingeladen werden, wiederum auf Kanälen oder in verschiedenen Videoportalen von anderen Leuten, die in dieses Netzwerk der neuen Rechten hineingehören, die erstmal mit Musik gar nichts zu tun haben, ja, und dann aber quasi hier Künstler einladen, ihre Platten vorstellen, ihre Texte vorstellen, ihre Idee vorstellen. Und ich glaube, das hat schon dazu geführt, dass erstmal es relativ einfach und weit verbreitet war, überhaupt die Songs mal zu hören und die Videos zu sehen. Und das, was dann da transportiert wird, ich bin kein Freund davon zu sagen, dass es eine Sogwirkung hat, das mit Sicherheit nicht, aber man kennt das ja, man hört sich bei YouTube einen Song an und dann kommt man von einem Song zum nächsten und von einem Künstler zum nächsten und so kriegt das dann schon einen gewissen Netzwerkcharakter und man hört plötzlich ganz, ganz viele Künstler. Ja. Und ein Wort noch dazu, dass Rap genutzt wurde. Ich glaube, es ist in der Tat so, dass es eher so war, dass es einige Künstler gab, die gerappt haben und das verbunden hatten mit Themen, die anschlussfähig waren an Themen der identitären Bewegung, der AfD, und dass dann eher so die Idee entstanden ist, Mensch, diese Künstler könnten wir doch quasi auch gewinnen, dass sie noch quasi mehr für uns da auch im Prinzip dann Propaganda im weitesten Sinne machen oder zumindest unsere Themen und Inhalte platzieren. Na, Propaganda ist vielleicht ein bisschen arg viel gesagt.
Also ist es dann eher so, dass die eher selbstständiger waren und auch dieses Gedankengut halt mit Rap ausgedrückt haben und dann instrumentalisiert wurden von den Parteien und Gruppen und dann noch mehr in diese Richtung gegangen sind und das gepusht haben, ihre Ideologie, oder wie kann ich das verstehen?
Also so würde ich das aktuell sehen. Mhm. Also das ist so das Gefühl, es ist immer ein bisschen schwierig herauszufinden, was jetzt Henne und was Ei war, ne? Aber mein Gefühl ist schon eher so, dass sich die Künstler angefangen haben zu rappen und quasi schon vielleicht eine gewisse Grundhaltung hatten, die in einer gewissen Weise konservativ oder schon irgendwie im rechten Spektrum irgendwie verortet waren, aber im Prinzip noch nicht so wirklich das schon von vornherein als Plan hatten. Also es war nicht so, dass jetzt quasi die neurechten Bewegungen da gesessen sind und gesagt haben, oh, wir müssen jetzt endlich mal irgendwie einen Rapper finden, der für uns was macht, und dann irgendwelche Workshops gemacht haben und geguckt haben oder ein Casting gemacht haben und geguckt haben, wer kann denn für uns rappen. Sondern es ist schon eher andersrum, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Mhm. Ich möchte auch noch mal ergänzend dazu sagen, dass ich meine, die Rapper, die jetzt so eben diesen NS-Rap machen, wenn man sich mal so einen regulären Hip-Hop-Künstler ansieht, der so durch seinen ganz normalen Weg seine Texte geschrieben hat, Jungs oder Mädels gefunden hat, die Beats bauen, da wird ein bisschen was produziert, so man wächst so in diese Kultur, in diese Szene einfach mit rein. Und da könnte ich mir schon auch gut vorstellen, dass eben genauso beim NS-Rap so der Einstieg einfach auch ein ganz anderer war. Also ich glaube nicht, dass da diese Hip-Hop-Kultur, wie wir sie kennen, dieses Beatboxen, DJen, MCen und so weiter und so fort, so wirklich essentiell war, sondern es war tatsächlich mehr so dieses, hey, ich muss eine Botschaft transportieren, so. Und dieses Medium eignet sich unheimlich gut. Zum einen ist es die weltweit größte Jugendkultur, also auch bei uns hier in Deutschland so, ist ein super Becken, wo ich meine Message quasi so reinspitten kann. Und deswegen ist auch die Bezeichnung NS-Rap schon auch besser, weil ja Rap bekanntlich so der Sprechgesang an sich ist und eben Hip-Hop so diese ganze Kultur umschließt.
Ein interessanter Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass es vor allem am Anfang Künstler gab, die eigentlich aus Rechtsrockbands stammen, also die eigentlich quasi in klassischen Rechtsrockbands Musik gemacht haben und dann angefangen haben, irgendwie Rapmusik zu machen als Side-Projekt, weil sie sich eben vermutlich als Musiker, als Künstler eben auch noch mit anderen Musikgenres auseinandergesetzt haben und dann auch das eine oder andere nochmal anders ausprobiert haben. Und die wurden am Anfang nicht sehr ernst genommen und eher sehr kritisch gesehen.
Ja, und jetzt mittlerweile kann man ja sagen, dass es qualitativ sehr, 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 sehr gut geworden ist. Sowohl die Beats, das Mastering, wie gesagt, der Rap und der Flow, inhaltlich natürlich sehr, sehr kritisch. Für wen wird dieser sogenannte NS-Rap denn gemacht, beziehungsweise wer hört das? Sind das die klassischen Hip-Hopper oder sind das eher Leute, die alles hören außer Schlager und Techno? Oder welche Jugendliche springen da auf und wie bekommen diese Rapper die Jugendlichen?
Also zum einen mal muss man das so ein bisschen differenziert betrachten. So zum einen mal wird die Musik, so dieser NS-Rap, ja natürlich ganz klar auch dafür genutzt, so sich innerhalb der Szene, ich sag mal, einen Status zu erarbeiten und die eigene Szene natürlich schon auch zu füttern, so mit dieser Art von Musik. So, das ist das eine. Das andere, was aber noch viel, viel wichtiger ist bei der Geschichte, ist, dass natürlich so die Rekrutierung, die Missionierung durch die Musik einen ganz entscheidenden Vorteil hat. Ich musste mich damals im Rahmen einer Bachelorarbeit mit der identitären Bewegung auseinandersetzen. Und die identitäre Bewegung hat inzwischen auch eine sehr lange Geschichte. Und da wird eben auch genau dieser Prozess ausführlich beschrieben, wie die IB das quasi ursprünglich vorhatte. So die Rekrutierung, wie können wir unsere Ideologie auf junge Köpfe weitergeben und so weiter. Wie können wir das sympathisch gestalten, so dass diese Denkweise sich wieder in jungen Köpfen wiederfindet, so sich wieder etabliert. Und das ist natürlich, das ist so der ganz entscheidende Punkt, wo auch wir als Pädagogen uns tatsächlich ein Stück weit schwer tun. Also ich merke hier bei meinem Publikum, bei den Jugendlichen, die hier zu mir kommen, da ist für diese Art von Rap keine Akzeptanz da. Da ist natürlich schon auch diese ganze Gangster-Rap-Nummer, steht da schon noch ganz klar im Vordergrund so.
Mhm. Interessant ist, ich habe in meiner Arbeit Fälle gehabt, wo Väter die Musik eher gehört haben und dann an die Kinder weitergegeben haben oder an die Jugendlichen. Ja. Schlussendlich glaube ich, dass es wirklich einfach so ist. Der Hip-Hop ist im Mainstream angekommen. Ich meine das jetzt im positivsten Sinne. Also das war jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint oder so etwas, sondern ich meine, er ist akzeptiert und er ist wirklich erfolgreich. Und da versuchen jetzt eben die entsprechenden Künstler anzusetzen und eben Reichweite zu generieren. Und von dem her würde ich eher schon sagen, dass es ganz, ganz viele junge Menschen sind, die in der Schule, im Freundeskreis, jemand hört etwas, sagt, hey, guck mal, ich habe hier einen Track gefunden oder auf YouTube was gesehen. Das hatten wir jetzt erst kürzlich in einem anderen Jugendhaus von uns, dass ein paar Jungs zu einer Kollegin kamen und gesagt haben, du guck mal hier, ich habe hier einen Song auf dem Handy, hast du den schon mal gehört? Und wollten dann quasi auch ein Statement haben, was die Kollegin dann davon hält. Das heißt, junge Menschen sind im medialen Raum unterwegs, dort finden sie Musik und diese Musik, glaube ich, ist wie schon immer erstmal noch nicht so, dass sofort auf den Text gehört wird, sondern erstmal im Prinzip die Musik als solches anspricht, der Track als solches anspricht, ja, der Flow. Deswegen ist auch diese Professionalität, die da jetzt dahinter liegt,
eine Gefahr auch.
Eine Gefahr, genau.
Ja, ja, ich kenne das von mir auch. Man erst, man checkt manche Texte einfach auch erst 10 Jahre später, wenn man die gewisse Reife dafür bekommt, dann fallen einem Stellen in Texten auf, die man eigentlich früher immer bloß so drüber gehört hat und dann merkt man weder die Genialität oder das Dumme darin, je nachdem. Das braucht natürlich ein bisschen. Knüpfen diese NS-Rapper auch an andere Musikstile an und bedienen die sich noch mehr oder die rechte Musik machen, mehr von aus anderen Musikstilen wie jetzt Rock und Rap? Gibt es da noch andere Einflüsse?
Also was mir jetzt so aufgefallen ist, nachdem ich das Ganze ja schon auch jetzt ein Weilchen verfolge und tatsächlich immer wieder auch mal reinhöre, das versuche so ein bisschen mit einem analytischen Ohr da reinzuhören. Mir ist aufgefallen, dass sie sich an sehr, sehr vielen Stilmitteln des Gangster-Rap bedienen. Also sowohl die Beats einfach, die so gezeichnet sind durch diese wuchtigen Bässe einfach auch so, diese harten Beats. Und von der Rhetorik her finde ich, dass sich das ebenso recht gut so auf den klassischen deutschen Gangster-Rap so ein bisschen überlegen lässt. So. Weil man doch auch schon merkt, dass der Flow, die Art zu reimen, so, also für mich, der das jetzt schon über oder knapp zwei Jahrzehnte hört, also mir fällt auch schon, also für mich ist es nichts Einzigartiges, wenn ich das höre. Es ist für mich eher wirklich etwas Angelehntes. Und ich würde tatsächlich sagen, größtenteils angelehnt am modernen Gangster-Rap, wobei man da jetzt nicht vergessen darf, dass so diese, also sollten entsprechende Künstler jetzt so aus dem rechten Netzwerk rauskommen, dass da natürlich schon ein Stück weit auch immer noch diese Kultur des Rechtsrock und so weiter mitklingen kann, so.
Also was wir schon auch haben als anderen Punkt ist, dass quasi bekannte Songs auch aufgenommen werden, also quasi adaptiert werden. Na, es gibt eine Version von dem Song von Katja K, Sex Tape. Da gibt es eine zweite Version oder eine andere Version von, die quasi aus dem rechten Spektrum quasi gekommen ist.
Also ein Rechtscover sozusagen.
Genau, ja, genau.
Man covert was mit dem rechten Inhalt. Okay.
Genau. Also ne, man lehnt sich quasi an den bestehenden Song an und textet den quasi um. Und das gibt es schon auch. Und was ganz neu kommt, ist, dass das Thema Schlager aufgenommen wird. Also das gibt es jetzt auch, dass quasi so Schlagermusik quasi mit rechten Inhalten versehen wird. Und dann eher so Partymusik, weißt du, so Après-Ski-Mucke. Mhm. So. Das dann quasi versehen wird dann quasi mit Themen, die dann in das rechte Spektrum hineingehören. Wobei, man muss schon auch mal sehr genau aufpassen. Also was die neurechten Bewegungen alle schaffen, also gerade vor allem auch die identitäre Bewegung ist, dass sie halt auch Jugendliche ansprechen kann, die sich eigentlich sagen, hey, ich will aber mit Rassismus und mit dem Rechtssein gar nichts zu tun haben. Ne? Und das ist ja auch ein Thema der identitären Bewegung, dass sie es eben geschafft hat, so sich einen bürgerlichen Anstrich zu geben. Ne? Wir sind ja keine Rassisten, wir sprechen ja nur, dass unsere Kultur bewahrt werden muss. Und so weiter.
Patrioten, wir sind stolz. Ja, okay, ja.
Ja. Aber wir sind keine Rassisten, also wir werten eigentlich niemanden ab. Einer der Künstler, den vorne der Otto gemeint hat, der gerade sehr, sehr erfolgreich ist, habe ich gerade die letzten Tage ein Interview mit ihm gesehen auf YouTube, wo er befragt wird, wo er denn ursprünglich herkommt, also quasi musikalisch herkommt, was seine Wurzeln sind. Und da spricht er quasi von den klassischen amerikanischen Rap-Größen wie Eminem, Tupac und so weiter, wo das quasi herkommt. Und da schließt er auch an und sagt, ich habe ja quasi gar nichts gegen Menschen irgendwie mit People of Color oder so etwas, ne, gar kein Thema, solange sie quasi halt vielleicht nicht in Deutschland sind oder so.
Und also das verstehe, das kann ja auch einfach so eine Aussage zu sein, um alles zu relativieren. Und ich verstehe jetzt halt nicht, warum man gerade Rap benutzt, weil wenn man irgendwie solidarisch mit dem Musikstil und der Kultur und der Community ist, dann ist man doch automatisch gegen Rassismus, Bigotterie und Vorurteile und alles andere. Also der Grund muss ja sein, weil das kommerziell erfolgreich ist, kann ich da meine Ideologie verpacken. Deswegen auch zum Beispiel Schlager und solche Sachen.
Aber genau da nochmal, Timo, die Sache ist wirklich, dass der besagte Rapper, der würde dir vollkommen recht geben. Der würde sagen, ja, ich bin ja auch kein Rassist.
Ja.
Deswegen kann ich doch die Musik benutzen. Das ist doch gar nicht das Thema. Ich kann mit jedem Menschen überall auf der Welt. Aber bitte jeder in seinem kulturellen Bereich, in seinem kulturellen Raum. Da, wo er quasi kulturell und quasi seiner Herkunft her hingehört. Weißt du, und genau, ja, ich weiß schon, was du hinaus willst. Das bricht natürlich grundsätzlich schon mit den Werten, die eigentlich der Hip-Hop und der Rap vertritt im Ursprung. Aber ich glaube, wie jegliche Musik wird die irgendwann auch von anderen Kräften benutzt und quasi aufgenommen und dann werden quasi so verschiedene, wie sagt man denn, Wurzeln abgeschnitten. So trifft das, glaube ich, so. Genau.
Ja, also definitiv. Und ich meine, diesen Schulterschluss kann man ja eigentlich auch mit dem modernen Gangster-Rap machen. So. Weil der moderne Gangster-Rap, wenn man sich das so anschaut, sich ja schon auch so mehr von der klassischen Hip-Hop-Kultur so ein bisschen abgewandt hat, weil er einfach so diese Aspekte Breakdance, Graffiti, Beatbox immer weiter so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind und tatsächlich immer nur der Rapper quasi so vorne dran gestanden ist. Und man darf auch immer nicht vergessen, so jede Kultur verändert sich permanent. Heute, morgen, in 10 Jahren, durchgehend, keine Kultur bleibt stehen, sonst wird es sie irgendwann nicht mehr geben. So eben auch beim Hip-Hop. Wir hatten hier in Deutschland, was den Hip-Hop angeht, einen unglaublich soften Start. Also wenn man sich mal den deutschen Rap der ich sag mal 90er, 2000er Jahre anhört, viel Gesellschaftskritik, wenig Gewalt und so weiter, viele Missstände wurden angesprochen, so war natürlich nicht so wie in Amerika. Also Amerika hatte der Hip-Hop von Anfang an, ich sag mal, wesentlich gewaltvollere Inhalte so und musste sich gesellschaftlich auch ganz anders durchsetzen als hier in Deutschland. Und wenn wir das jetzt mal so in Deutschland und Amerika so vergleichen, dass der Hip-Hop hier, wie er entstanden ist mit Torch damals und so weiter, ganz anders angefangen hat als in Amerika. So kannst du jetzt, oder so könnte man jetzt quasi hingehen und auch diesen Schluss so zu dem rechten Hip-Hop nehmen. So der rechte Hip-Hop ist quasi nicht als, oder nee, stopp, der rechte Rap ist quasi so nicht inhaltlich für mich eigentlich auch nicht wirklich so in der Hip-Hop-Szene zu verorten.
Ja, für mich ehrlich gesagt auch nicht, weil... Ja, Rap ist ja auch ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft und es wurden ja immer auf Missstände aufmerksam gemacht. Kann auch sein, dass jetzt rechtes Gedankengut in der Gesellschaft viel mehr vorkommt und deswegen das benutzt wird?
Ja, durchaus auch. Also das mit Sicherheit auch. Und was ich aber gerade noch ergänzend sagen wollte, weil mir ist das gerade aufgefallen, ich glaube, der beste Hinweis darauf, dass der NS-Rap nicht wirklich was mit Hip-Hop zu tun hat, ist in der Tat, dass viele Aspekte, die zum Hip-Hop noch dazugehören, wie Graffiti, wie das B-Boying, ja, da gar nicht auftauchen. Mhm. Null. Gibt es gar nicht. Also mir ist auch kein Video bekannt, weiß nicht, ob dir eins bekannt ist, wo B-Boying auftaucht, also wo quasi Breakdance gemacht wird oder sowas, beim NS-Rap.
Nee.
Also, das heißt, wir haben wirklich nur die Musik und nur den Gesang quasi.
Und das ist jetzt mir als Jugendarbeiter, der quasi direkt an den Kids dran ist, auch immer ein riesengroßes Anliegen, den Kids wirklich zu vermitteln, hey, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Rap und Hip-Hop. So, und den gibt es, weil Hip-Hop ist so unheimlich viel so. Auch in meiner Jugend war das so viel, wie man hat irgendwo was hingesprüht oder man ist mit dem Skateboard rausgegangen. So. Und man hatte immer so einen gewissen Habitus, so einen Wertekonsens innerhalb der
Szene.
Der Szene, ja. Ganz genau. Und genau das verliert sich gerade immer mehr. Also aus dieser ganzen Hip-Hop-Kultur wird quasi immer mehr so dieser kommerzielle Rap, dieser Sprechgesang, der... jetzt mal aus meiner Perspektive, jetzt in den letzten 20 Jahren reflektiert, schon ganz klar gezielt in diese Richtung des Kommerz, hohe Verkaufszahlen und so weiter und so fort geht.
Genau, das also, ist aber einfach Popmusik. So, ja. Es ist Popmusik geworden.
Rap
ist
Popmusik geworden, genau. Ja, definitiv.
Ja, genau. Ja. Genau, ich habe noch einen Kommentar von euch, von einem berühmten Rapper, von zwar Ice-T, der hat gepostet, nicht vergessen, Jazz, Rock, Blues, Funk, Soul, Disco, Hip-Hop, House und Techno kommen von schwarzen Menschen. In den meisten der Fälle dieser Kunstform wurden sie als direkte Reaktion und als Protest gegen systematische weiße Vorherrschaft und Unterdrückung entwickelt. Was haltet ihr von diesem Zitat? Gerade in Verbindung vielleicht zur aktuellen Situation.
Also ich denke, meine Meinung dazu ist halt, also so eine große Geschichte wie Hip-Hop oder auch andere Musikrichtungen so speziell auf eine Menschengruppe festzulegen, so das waren die, ist für mich jetzt vielleicht nicht der ganz richtige Weg. Allerdings gebe ich Ihnen da definitiv recht dabei, dass diese Musik ihre Ursprünge darin hat, dass sie Missstände, dass sie Probleme ansprechen wollte so und einen anderen Weg gesucht hat als beispielsweise Straßengewalt oder Demonstration, um genau diese Dinge anzusprechen. Und da ist Hip-Hop natürlich ein unglaublich geiles Medium dafür. Was ja übrigens auch genauso war, wie wir vorher gesagt haben, so in Amerika ist diese Musik so entstanden und wurde auch über sehr lange Zeit mit diesem Hintergrund praktiziert in Deutschland. Dann dementsprechend auch. Und wo ich Ice-T hier auf jeden Fall mega beipflichten würde, so Hip-Hop ist definitiv eine Musik, die eigentlich wie dafür gemacht ist, sich mit gesellschaftlichen Themen, mit gesellschaftlicher Kritik wirklich auseinanderzusetzen so, und auch Aussagen zu treffen.
Ja, und ich glaube, was schon richtig ist, auf jeden Fall, also ich würde das quasi eigentlich ziemlich unterstreichen wollen, was Ice-T gesagt hat. Und gleichzeitig ist es wie immer, wenn man dann eben erfolgreich wird und quasi seine Message auch ja quasi in die Welt bringt, ja, dann ist es wie quasi so häufig in der Kunst, dass sie aufgenommen wird von anderen Kräften und quasi wie so in einer Waschtrommel einmal durchgewirbelt wird, ne? Verschiedene Aspekte rausgezogen werden und dann anders verwertet werden. Und unser Job als Jugendarbeiter ist es, immer wieder den Versuch zu machen, junge Menschen die Geschichte, wo Musik herkommt, in dem Falle eben der Hip-Hop, und was da eigentlich die grundsätzliche Idee war und warum junge Menschen das damals in Amerika angefangen haben, diese Geschichte dann hier jungen Menschen auch zu erzählen und sie dadurch zum Nachdenken zu bringen. Ne? Schlussendlich ist es, glaube ich, Fluch des Kapitalismus. Wenn etwas erfolgreich wird, dann wird es adaptiert von anderen Leuten und es wird zu Kommerz und es wird zu Pop. Das erleben wir jetzt mal.
Das sind wahre Worte. Ja, jetzt gibt es natürlich dieses Phänomen und auch, wie gesagt, die erfolgreichen Künstler, die sogar charten. Was kann man jetzt da dagegen tun, beziehungsweise wie soll man das handhaben? Also ich handhabe es damit, dass ich diesen Menschen keine Plattform gebe und nicht zur weiteren Verbreitung beitrage. Aber was kann man so, vielleicht ein Rat an Eltern oder an Jugendliche, die vielleicht diese Musik hören und ziemlich gut finden?
Also ich glaube, dass das ein Weg, okay, jetzt muss ich es ein bisschen aufdröseln. Also für Eltern und Erwachsene, die sich jetzt nicht in der Szene auskennen oder die Musik wirklich gut kennen, da geht es, glaube ich, eher mal darum, sich dann mal den einen oder anderen Song zeigen zu lassen und dann wirklich einfach ein persönliches Statement dazu zu geben und zu sagen, boah, das finde ich aber irgendwie krass, was der da singt oder das gefällt mir aber nicht. Ne? Nicht unbedingt belehrend, sondern einfach, junge Menschen suchen auch immer nach einer gewissen Einordnung. Ja? Also wenn sie zu uns kommen, wie ich das vorhin gesagt habe, an dem Beispiel ins Jugendhaus und uns einen Song zeigen, dann möchten die von uns eine Reaktion haben. Da möchten die aber nicht belehrt werden. Die wollen dann nicht hören, nee, wie kannst du sowas hören? Hör sowas nicht mehr, sondern die wollen eine ehrliche persönliche Reaktion haben. Und die zweite Sache ist, glaube ich, dass wir dann in professioneller Hinsicht als Jugendarbeiter anderen Künstlern Platz schaffen müssen, Auftrittsmöglichkeiten geben müssen, die quasi den cooleren Hip-Hop und den cooleren Rap machen und quasi die ursprünglichen Werte hochhalten und junge Menschen Alternativen zeigen, zu sagen, guck mal, es gibt auch noch andere Künstler, die singen hier ganz andere Sachen. Ist das nicht vielleicht eher irgendwie in dem Sinne und schlussendlich das, was ihr dann eben auch macht, als Radio, eben die besseren Künstler spielen?
So. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Otto?
Ja, für mich jetzt so direkt in der Jugendarbeit, also ich würde jetzt da mal so den Rat an vielleicht auch ein paar andere Jugendarbeiter geben, so beschäftigt euch mit dem Thema Jugendkultur. Jeder Jugendliche, der ein Jugendzentrum besucht, kennt Rap. Aber wie viele davon kennen die ganze Kultur? Und ich hatte jetzt hier schon eben auch die Erfahrung, wir hatten Ende des Jahres hier eine riesengroße Graffiti-Aktion und haben unser ganzes Jute jetzt mal zugetaggt mit Graffitis und so weiter. Und da habe ich ganz klar die Erfahrung gemacht, so wenn die Kids dann mal gemerkt haben, dass da noch eine weitere Komponente dazugehört, die auch zu dieser Musik gehört, die auch so in diesen Lebensstil reingehört, für den man sich ja entschieden hat. So, dann kommt da ein Interesse plötzlich auf und dann entsteht da plötzlich auch ein Interesse für neue Künstler, so für diese ganze Vielfalt, die der Hip-Hop eigentlich wirklich mit sich bringt. Also Kulturarbeit für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. So. Ja, und dann die Kids. Ja, was sagt man jetzt einem 15-Jährigen, der gerade zufällig solche Musik gehört hat oder die vielleicht auch nicht zufällig hört?
Ich weiß gar nicht, ob wir den 15-Jährigen wirklich was sagen müssen, weil ich glaube schon, dass wir auch schon sehen müssen, dass halt ein 15-Jähriger oder eine 15-Jährige vor allem erstmal in einer Phase der Identitätsfindung ist. Und ich nehme stark an, dass einige von uns durchaus auch mal kritische Sachen gehört haben und deswegen sind wir aber nicht gleich irgendwie abgedriftet in irgendwelche extremen Szenen oder so etwas. Deswegen bin ich da mal relativ entspannt und sage den Jugendlichen eigentlich erstmal relativ wenig, sondern spreche von mir und sage meine Haltung und erzähle ihnen, warum ich manche Künstler nicht gut finde. Und dann überlasse ich das Weitere quasi ihrem eigenen Nachdenken.
Also nicht eines der wichtigsten Mittel und das ist, glaube ich, jedem Pädagogen weltweit bekannt, immer noch Reflexion, Reflexion, Reflexion. Wenn ein Jugendlicher in die Jugendzentrum kommt und sagt, hey, cooler Track, hör dir den mal an, dann kommt der da nicht nur hin, weil er den cool findet, sondern weil der von dir auch wissen will, hey, was sagst du da dazu, ist der wirklich so cool, weil sie sich vielleicht unsicher sind, ob sie da was vielleicht echt auch gerade Dinge vielleicht nicht verstanden haben in dem Text oder sonst irgendwas. Also Kids kommen nie ohne wirklich einen Grund zu haben, so jetzt auf den Jugendarbeiter zu und fragen ihn was. Und da muss man dann adäquat reagieren können, so. Das ist ganz wichtig. Ja, Kids, setzt euch mit dem Thema Kultur auseinander, macht eigene Partys, schreibt Hip-Hop an, lernt die kennen, wächst in die Szene rein. Es ist eigentlich eine ziemlich coole Szene, es ist auch eine ziemlich coole Kultur, die einfach so grundlegend irgendwo auch so diese Anti-Haltung auch in sich trägt. So, traut euch, macht es. Ich bin überzeugt davon, dass die meisten Kids irgendwo einen Jute in der Gegend haben oder irgendwie einen leeren Lagerraum oder weiß nicht was, so, um diese Kultur weiter voranzutragen und dadurch eben auch genau diesen Rappern so keine Plattform zu geben, so, und zwar gar keine. Weil wenn keiner Interesse für die hat, dann hört die auch keiner mehr.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Cordette und Otto Sommer. Wenn man Informationen zu dem Thema noch möchte, wo findet man die?
Man kann einmal auf die Seite vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg gehen. Da findet man dann auch noch das regionale Demokratiezentrum Altbündnis. Das regionale Demokratiezentrum Altbündnis, das ist dort, wo der Otto und ich hier regional auch tätig sind. Und da findet man dann auf jeden Fall schon mal die E-Mail-Adresse, wo man uns direkt anschreiben kann. Ja, über das regionale Demokratiezentrum, überhaupt das Demokratiezentrum Baden-Württemberg, da werden dann auch immer wieder Workshops angeboten und da tauchen wir zwei dann immer mal wieder auf mit diesem Angebot und wer das gerne mal dann wirklich als Vortrag haben möchte, wo man dann auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, dann gerne einfach beim Demokratiezentrum anfragen.
Sehr gut.
Sorry, wir müssen eine Sache noch erwähnen, weil das haben wir gerade vergessen. Wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal jetzt gerade ganz frisch angefangen und zwar heißt der Musikkosmonauten.
Mit einem K
geschrieben, genau. Und da versuchen wir ein bisschen zum einen über Musik zu reden und wie wir in Szenen hineingekommen sind und aber auch immer mehr zu produzieren, neue Videos zu produzieren, wo wir quasi das, was wir heute jetzt so angerissen haben, dann nochmal ein bisschen ausführlicher darstellen.
Das war die Reihe Vielfalt Leben in Ulm in der einen Welt mit Cordette und Otto Sommer. Mein Name ist Timo Freudenreich und alle Links, die wir gerade besprochen haben und die komplette Folge, falls ihr es verpasst habt, könnt ihr unter www.freefm.de nochmal nachhören und downloaden.
Radio Free FM 102.6% Music.